Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Und ich freue mich auch, dass ich wieder ein Wort weitergeben kann, weil das soll ja uns immer wieder stärken und helfen und immer wieder uns durchtragen. Und was ist Besseres als das Wort Gottes? Es gibt uns Kraft, es gibt uns Stärke und immer wieder Hilfe. Ich möchte heute aus dem 2. König die Kapitel 4 lesen, die 7 Verse. Es ist nur ganz kurz, aber es kann uns so manches sagen. 2. Könige 4, 1 bis 7. Da heißt es, ich sehe schon sehr schlecht, und es schrieb ein Weib unter den Weibern, den Kindern der Propheten zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben, so weißt du, dass er dein Knecht, dein Herrn, fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu lebendigen Knechten, zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sag's mir, was hast du im Haus? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Haus, denn einen Ölkrug. Er sprach, geh hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und dasselbe nicht wenige. Und geh hinein, schließe die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gießen in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Sie ging hin und schloss die Tür hinter sich zu und ihren Söhnen und die brachten ihr die Gefäße zu, so groß sie eine. Und da sie die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, lange mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Und du aber und deine Söhne, nährt euch von den Übrigen. Wir wollen heute in diesem Kapitel betrachten, dass uns ein Blick in das Leben des Propheten Elisa gibt. In unserem Text wird hier von einer armen Frau gesprochen, die durch den Tod ihres Mannes in ganz große Nöte hineingeraten war. Ja, dann fragen wir uns, kommen auch gläubige Menschen oft einmal in Nöte? Gibt es sowas? Oh ja, auch die Gläubigen können in verschiedene Nöte hineinkommen. Und es ist nicht so, dass man dann ohne Nöte und Probleme dahin leben kann, wenn man sich bekehrt hat. Ja, es läuft alles so wunderbar. Aber der Alltag, der zeigt uns immer wieder, dass wir davon nicht gefeit sind. Nein, es gibt auch im Leben der Christen Schwierigkeiten, Anfechtungen und Verlegenheiten, wo man einfach nicht mehr weiter weiß, wie es weitergehen soll. Aber unsere Verlegenheiten, das darf man nie vergessen, das sind Gottes Gelegenheiten. Und wie oft erfahren und schätzen wir seine Güte und Gnade und Treue erst dann, wenn er uns wieder heraushilft aus diesen Schwierigkeiten. Dann kann man sagen, ja, der Herr hat mir geholfen. Und es ist ein Aufatmen. Und das ist gut so. Aber bemerkenswert ist, dass diese Witwe nicht zu Gott betete, sondern zu Elisa kam. Interessant. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sie ja im alten Bunde lebte. Sie waren ja noch im alten Bund drinnen. Und da wagte man sich nicht so freimütig als kleiner Mann, wie man so sagt, sozusagen den heiligen Gott anzurufen. Nein. Aber wenn sie sich an Elisa wandte, da bedeutet das, sie wandte sich mit ihrer Not an Gott, denn in damaliger Zeit brauchte man noch einen Mittler zwischen sich und dem Gott. Das brauchte man. Aber Gott sei Dank, wir brauchen keinen Mittler mehr als dem Herrn, unseren Heiland, Jesus Christus, der vor uns ans Kreuz ging. Das ist unser Mittler. Wir brauchen nicht irgendwen anderen. Wir brauchen den Herrn. Und wenn an uns mal eine Schwierigkeit herantritt, dann fragen wir Freunde um Rat. Wenn sie uns dann nicht helfen können, dann erst fängt man an, Gott um Hilfe zu rufen und zu bitten. Man kann Menschen um Rat fragen, ja. Aber versteht mich jetzt nicht falsch. Aber wir sollen in jeder Notlage, in jeder Schwierigkeit, auch an Jesus, unseren Mittler zwischen uns und Gott wenden und ihn fragen, was er darin uns zeigen oder sagen will. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Herr, bitte hilf mir. Hilf mir. Zeig mir, was ich tun soll oder auch, was ich lassen soll. Und wie wir handeln sollen. Und dann werden wir erfahren, dass er gerade in unserer aussichtslosen Lage Segen hineinlegen kann. Weil wir ihn gebittet haben, der uns helfen kann. Er schickt uns als solche Zeiten nicht, um uns zu quälen. Nein, niemals. Sondern um uns auf die Probe zu stellen. Unseren Glauben zu prüfen. Und diese Zeit der Trübsal und der Proben dienen dazu, uns fester und inniger mit ihm in Verbindung zu setzen. Unser Vertrauen, unser Glauben zu festigen. Dann können wir sagen, ja Herr, du bist mein. Du hilfst mir immer wieder. Und dann können wir erleben, dass unser Trübsal zu einem Segen für uns wird. Und gerade in den Notzeiten, da hört man oft von Menschen, dass sie gerade da Jesu Hilfe ganz besonders erleben könnten. Jesus näher kennenlernen konnten. Ja, er hilft mir. Ich darf ihn anrufen. Und dann lesen wir, dass Elisa, die Witwe, fragte, was soll ich dir tun? Was soll ich dir tun? Ja, kann sich da Elisa nicht selber denken, was die Frau jetzt in ihrer Notlage drinnen braucht? Sie steht ganz allein da mit Schulden und der Schuldherr will auch noch ihre beiden Söhne als Sklaven wegnehmen. Doch Elisa, er wusste ganz genau, warum er so fragte. Er wusste es ganz genau. Warum? Sie soll ganz klar aussprechen, was sie bedrückt und bewegt. Was ihre Sorgen sind. Was in ihrem Kopf um sich geht. Und so hat Jesus auch bei dem blinden Bartholomäus gemacht. Er fragt ihn auch, was soll ich dir tun? In Markus 10, 51. Und da stellt sich uns auch die Frage, was soll der Herr für uns tun? Oh ja, wir hätten ja viele Wünsche. Aber vergessen wir nicht, der Herr hat auch an uns Wünsche. Zum Beispiel, dass wir ihn treuer nachfolgen. Dass wir ihn in unser Herz aufnehmen, in unser Leben leiten lassen und so weiter. Sind wir bereit, auch für ihn etwas zu tun? Und oft ist es auch so, dass er von uns etwas nehmen oder zulassen muss, bevor er uns etwas geben kann. Auch das kann sein. Er sagt mal jemand, bei seinem Nehmen fängt erst das Geben an. Zuerst muss er uns zum Beispiel liebgewordene Sünden wegnehmen. Gebundenheiten, die wir oft einmal so festhalten wollen. Zum Beispiel Eitelkeit, Selbstsucht, Empfindlichkeiten, Tratschsucht und so weiter und so fort. Darf er das alles nehmen von uns? Wir halten vieles so fest, was der Herr von uns wegnehmen möchte, damit er uns helfen und segnen und leiten kann. Was soll ich dir tun? Das fragt uns auch heute noch der Herr. Aber willst du überhaupt, dass er in deinem Leben etwas tut? Dann gib dich ganz Jesus hin. Geben wir den Herrn doch eine ehrliche Antwort. Ja, ich will, dass du mein Leben gestaltest. Sagen wir ihm, was er an uns tun soll. Sagen wir es. Und Elisa fragte dann die Frau, was hast du im Haus? Eigentlich auch eine Frage, die irgendwie komisch vorkommt. Und da spricht sie ihre ganze Not und Hilfsbedürftigkeit aus. Ja, sogar, dass sie nichts im Haus hat als einen Ölkrug. Ja, der wird nicht so voll sein gewesen oder so groß sein gewesen. Und so dürfen auch wir unsere Nöte und Sorgen, was uns drückt, ihm sagen. Klagst du über Probleme, über Gebundenheiten? Sehnst du dich mehr für Gott da zu sein? Aber es liegt so vieles noch dazwischen. Sag es ihm. Sag es ihm. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott eingreifen und uns segnen kann. Und dann öffnet sich ein wunderbares Geschehen sich da in unserem Text. Elisa sagt zu dieser Frau, geh und bitte die Nachbarn um leere Gefäße. Geh hinein und schließ die Tür und gieß das Öl in all diese leeren Gefäße, die du bekommen hast. Und wenn dann alles voll sind, verkauf das Öl und bezahle damit deine Schulden. Und das Übrige behalte für dich. Ein Ölkrug füllt so viele andere Krüge. Ja, Gott versteht sich aus wenig viel zu machen. Bei der Witwe zu Zarfat, bei der Elisa auch mal einkehrte, ging es genauso. Da heißt es, das Mehl im Kad war nicht verzehrt. Und jetzt heißt es, im Ölkrug mangelt es nichts. Er leerte und leerte. Auch bei der Speisung der 5.000 oder 4.000 Menschen, als Jesus mit wenig Brot und Fische so viele Menschen sättigen konnte. Er kann aus wenig viel machen. Und so kann er auch heute noch Wunder tun. Und wir hören ja oft in den Zeugnissen, wie Gott eingreift, in Situationen verändern kann oder irgendeine Art hilft. Da, wo wir nur eine aussichtslose Lage sehen. Es ist nicht wahr, dass es heute keine Wunder mehr gibt. Nein, es passieren immer wieder noch Wunder. Und wir singen ja in einem Lied, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Er ist bei uns und will uns helfen. Aber ist das nicht ein seltsamer Auftrag, den Elisa da der Frau gibt? Sie hat ihm ja gesagt, dass sie nur noch sehr wenig Öl im Krug hat. Und nun soll sie mit so wenig Öl all diese Krüge da vollfüllen. Das geht ja nicht. Was denkt er sich da dabei? Ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, es ist eine Unmöglichkeit. Aber wenn Gott dazu Elisa den Auftrag gibt, dann gibt es diese Möglichkeit. Und die Witwe hatte, wie wir schon sehen können, kein Argument oder Fragen dagegen. Wie soll das geschehen? Sondern sie tat, was ihr befohlen war. Auch wenn sie es vielleicht nicht ganz verstehen kann. Warum? Wie soll das weitergehen? Aber sie tat es. Und wenn man Wunder Gottes erleben will, muss man gehorsam sein. Das tun, was Gott von uns haben will. Auch wenn es zuerst nicht, wir es nicht verstehen, nicht begreifen können. Aber wie gehorsam sind wir, dass wir auch Wunder erleben können. Wie gehorsam sind wir. Und oftmals gelingt es uns jetzt ja gar nicht, dass wir Gott gehorsam sind und das tun, was er von uns haben möchte. Und wundern uns dann oft, warum da nichts geschieht in unserem Leben. Was werden die Nachbarn sich fragen? Wozu braucht sie diese vielen Töpfe? Und wir lesen, sie schloss dann hinter sich die Tür und ließ niemanden zu ihr hinein. Interessant. Und keiner soll sehen, wozu sie diese Töpfe brauchte. Gott tut Wunder. Nicht um die Neugier der anderen zu stärken oder zu fördern, sondern um seinen Kindern zu helfen. Seinen Kindern zu helfen. Und wenn du Wunder Gottes erleben willst, so geh in dein stilles Kämmerlein und rede da zu Gott, was du von ihm haben möchtest. Rede zu ihm, bring es ihm. Im Lärm des Alltags, im Trubel der Zeit und in der vielen Hektik, die wir da oft einmal haben oder in der wir begegnen. Nein, da finden wir die Stille nicht. Nur in der Stille mit und zu Gott kannst du gesegnet werden. und Wunder in deinem Leben erleben. Rede zu ihm in stillen Kämmerlein und du wirst seine Hilfe erfahren und besseren Kontakt im Gebet mit ihm haben. Ich werde nie vergessen, ich war bei der holländischen Mission in Kärnten und da war ein gläubiger junger Bursche und der ging zur Arbeit. Ich war in Urlaub und jeden Tag, wenn er am Abend nach Hause gekommen ist, dann habe ich schon auf ihn gewartet beim Zug, weil er ist mit dem Zug gekommen, habe ich schon auf ihn gewartet und dann sind wir über dem Haus, ist ein Wald gewesen, da sind wir jeden Tag fast hinaufgegangen und haben gebetet. In der Stille Gott gesucht. Und ich muss sagen, es war für mein Leben auch eine große Hilfe. Weil ich wusste, erstens, Gott will zu uns reden, wir dürfen zu Gott reden und ich bin nicht allein, sondern ein guter Freund ist mit mir. Und wir dürfen zusammen Gott loben und preisen und ihm die Ehre geben. Da im stillen Wald, wo uns niemand sieht, wo wir unsere Ruhe hatten. Und das war ein Segen für uns beide. Und dann lesen wir, dass bald darauf alle Gefäße voll mit diesem Öl waren. Das heißt, leere Gefäße werden voll. Das heißt aber auch, sie sind nicht mehr wertlos. Und stehen nicht so sinnlos irgendwo da herum. Sie kriegen einen Inhalt und werden gebraucht. Und meine Lieben, das ist auch eine Lektion für uns. Wie oft klagen Christen, ich kann dies oder jenes nicht machen. In der Gemeinde soll ich oft mithelfen und meine Familie braucht mich auch. Habe ich auch kein Talent, mich da und dort mich einzusetzen. Es wird mir einfach alles ein bisschen zu viel. Man redet von Niederlagen und Schwächen und so weiter. Leere Gefäße werden gefüllt, lesen wir. Oft einmal denke ich, wie gut wäre, wenn unser Herz auch oft leer wäre. Aber oftmals sind sie voll mit Eigenwille, Selbstsucht, Trägheit oder Kritikgeist, sodass Gott diese Herzen nicht füllen kann, wie er es möchte. Füllen wir mit seiner Kraft und Liebe. Und zuerst müssen wir mit der eigenen Kraft und dem Besserwissen oft einmal bankrott gehen, ehe Gott seine Kraft und seine Retterliebe aus der Höhe in unser Herz hineingießen kann. Es muss oft so vieles zuerst herauskommen, damit der Herr uns füllen kann. Sind wir leer geworden von uns selbst? Dann füllt er unsere Herzen voll auf. Wir sind dann voll Verlangen und auch fähig, für ihn da zu sein, in seinen Dienst zu stehen. Und wir sehen, was wir tun können und tun es dann auch. Und die Arbeit für Gott ist dann kein Ich muss, ich soll, sondern ein Verlangen, ihm bereit zu stehen. Ja, Herr, ich will. Und dann sagen wir nicht mehr, ich kann nicht, sondern so wie Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles, wenn ich mich füllen lasse. Dann sehen wir dieses Wunder, dass mit so wenig Öl im Krug der Witwe doch so viele Gefäße damit gefüllt werden. Wie konnte so etwas geschehen? So viel Öl in die Krüge floss, so viel Öl füllte Gott immer wieder in dem Krug der Witwe nach. Er geht nicht aus, man kann gießen und gießen und gießen und die Krüge werden voll. Und dieser Ölkrug der Witwe ist ein Bild unseres Herzens. Ein Bild eines Gott hingegebenen Herzens, erfüllt mit seinem Geiste. In der Schrift ist das Öl oft ein Bild des Heiligen Geistes. Ist unser Herz auch schon so ein Ölkrug? Wenn ja, dann haben wir eine große Aufgabe, dieses Öl weiterzugeben. Wir haben das Öl, sprich den Geist Gottes, nicht bekommen, um uns selbst damit zu bereichern, zu erfreuen, stolz zu sein. Ja, wir können es jetzt so gut. Sondern du bist erfüllt, um es auch weitergeben zu können. Das ist es. So viele leere Herzen ohne Jesus gibt es eigentlich noch auf dieser Welt, die gefüllt, erfüllt werden sollen mit dem Geist Gottes. Und dazu will er uns auch gebrauchen, dass wir andere leere Gefäße füllen. Und jedes gläubige Herz will er gebrauchen, um andere Menschen auch das Heil Gottes nahe zu bringen und sie auch durch den Geist Gottes erhalten können. Es hängt davon ab, ob du dich für diesen Dienst auch gebrauchen lässt oder nicht. Aber Gott gibt dir auch dann die Kraft und den Mut dazu, das zu tun, was du machen kannst. Er überfordert niemanden. Nein, niemand. Wir haben trotz unseren Schwächen Gelegenheiten genug, anderen zu helfen und ihnen auch die Botschaft der Liebe Gottes nahezubringen. Da sind wir dazu berufen. Und für bestimmte Aufgaben und für bestimmte Personen hat er gerade dich berufen und auserwählt, dass du mit dieser Person redest oder dieser Person hilfst oder irgendein Zeugnis bist für sie. In der Arbeit, unter Freunden, ja sogar in der eigenen Verwandtschaft, wo immer es auch sei, wir sind von Gott berufen, leere Herzen mit der Liebe Gottes zu füllen. Da sind wir berufen. Wir dürfen nicht vergessen, jeder Mensch, der nicht von der Retterliebe Gottes erfahren kann, der geht verloren. Und wir denken zu oft, ich kann ja nicht, habe ja keine Gabe dafür und so weiter. Aber der Krug selber, der konnte auch nicht alle Gefäße füllen, nein. Aber das Öl, das im Krug der Witwe war, das füllte auch die anderen Gefäße. Egal, aus was der Krug da war, aus welchem Material oder wie groß oder welche Gaben und auch Talente wir haben. Unser Verlangen ist, die Botschaft der Liebe Gottes weiterzugeben. Das spielt eine Rolle. Das Öl, das ist wichtig. Und es geht nicht nur um Begabtheiten, sondern auch um die Frage, bist du bereit, es weiterzugeben? Bist du gefüllt mit Leben aus Gott, mit Kraft aus der Höhe? Lässt du dich überhaupt von Gott gebrauchen? Dann bist du auch befähigt, andere zu füllen. Egal wer und wo du bist, ein Studierter oder ein einfacher Hilfsarbeiter, es kommt auf das Öl des Heiligen Geistes an, das in dir ist. Wie viele Menschen waren schon ein Segen für andere, weil sie das Wort weitergegeben haben, weil sie Hilfe gegeben haben, weil sie sie gestärkt haben und ihnen beigestanden sind. Und jetzt schauen wir weiter im Text. Hätte der Ertrag vom verkauften Öl nur so viel eingebracht, dass sie ihre Schulden bezahlen konnte, so wäre das nicht genug gewesen. Da wäre die Schuld getilgt gewesen, ja, aber die Not ging ja dann weiter, weil kein Geld übrig wäre. Es wären neue Schulden wieder dazugekommen, aber es blieb noch übrig, lesen wir. Ist eigentlich schön, wenn die Schuld bezahlt ist und doch bleibt noch Geld übrig. Wir dürfen nicht vergessen, Gott hilft nicht nur halb, sondern er hilft ganz. Wenn er hilft, dann hilft er ganz. Er sorgt für die Tilgung der Schulden und auch für die Zukunft der Frau und den Kinder. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist ein treffendes Gleichnis für uns. Wir haben auch Schulden gemacht. Sündenschulden. Und da haben wir Vergebung, Vertilgung nötig und Hilfe. Wir brauchen Gnade, die uns alle Schuld vergibt. Und Gott sei Dank, es gibt eine völlige Vergebung und Tilgung der Schuld durch Jesus Christus. Es gibt sie. Der Schuldherr, der Teufel, will uns verklagen. Aber Jesus am Kreuz hat all unsere Schulden der ganzen Sünde bezahlt, durch sein Blut auf Golgatha. Das hat er bezahlt Und dabei dürfen wir aber eines nicht vergessen und sagen, ja, jetzt sind wir schuldenfrei, Gott hat uns vergeben und wir dürfen ruhig so weiterleben wie bisher. Weil, ja, jetzt sind ja alle Schulden vergeben. Nein, denn die Gnade Gottes gibt uns ein neues Leben durch die Vergebung. Und so wie diese arme Witwe jetzt auch mit ihren Söhnen ein besseres Leben leben konnte, so hat Gott für uns nicht nur eine vergebende Gnade, nein, er hat für uns eine überfließende Gnade. Eine überfließende. Und Paulus schreibt in Römer 8, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Schwert? Nein, so mancher Mensch ist schon durch Angst oder Verfolgung oder Trübsal von der Liebe Gottes abgefallen oder hat sie verlassen. In ihrer Not oder Hilflosigkeit haben sie nicht mehr bemerkt, dass Gott sie auch da durchtragen möchte. Und Paulus sagt, in dem allen überwinden wir weit. Er zählt nicht nur seine Niederlagen auf, er zählt die Gnade Gottes auch auf, die er erleben durfte und erfahren durfte. Und ich werde nie vergessen, wie ein Flüchtling von unten einmal gesagt hat, jetzt im Fernsehen, sogar, ich komme von Teufel ins Paradies, weil ich jetzt nach Deutschland oder heraufkomme. Und da sehen wir diesen krassen Unterschied, dass wir trotz allem immer wieder auch Gottes Hilfe erfahren dürfen. Und ich weiß, dass auch in vielen, vielen Menschen, die von unten flüchten müssen, dass denen auch geholfen wird. Und das freut mich auch, weil damit die Menschen sehen, es ist doch jemand da, der mir hilft, der mir beisteht. Die überströmende Gnade Gottes, die er da ja schon oft erleben durfte, von der erzählt auch Paulus. Und diese überströmende Gnade und der Heilige Geist in uns, das sind die wichtigsten Dinge in uns, die wir im Leben brauchen. Die sollen wir mehr und mehr in uns wirken lassen und danach auch streben. Und so kriegen auch wir ein erfülltes Leben mit Gott und können ein Zeugnis für andere werden. Und was gibt es Schöneres, als wie ein Zeugnis für andere zu sein und sagen, durch den und den habe ich Jesus gefunden. Und das soll unsere Aufgabe sein. Und da streben wir hin. Amen.